Liebes Nuviso-Publikum, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achtung Buch. Und heute soll es gehen um Schwach, langsam, ideenlos, die Herrschaft der Mittelmäßigkeit von Quirin Graf Adelmann, den ich jetzt im Gespräch habe. Ich freue mich drauf und jetzt geht's los. Ja, und damit begrüße ich ganz herzlich hier bei Nuviso und bei Achtung Buch Quirin Graf Adelmann. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Sie sind Jurist und Unternehmer mit einer spannenden Vita, wie ich finde. So sind Sie zum Beispiel mit 10 Geschwistern in Frankreich aufgewachsen und haben schon mal Fußball beim ersten FC Union gespielt. Für die läuft es ja gerade sehr gut. Sie haben an der Humboldt-Universität Rechtswissenschaft studiert und sich dann nach dem Abschluss für ein Leben als Unternehmer in Berlin entschieden. Nur ein paar Zahlen dazu. Sie haben unter anderem für die Herbst-Motorsportgruppe gearbeitet oder haben die geleitet und sich dann 2010 selbstständig gemacht und waren unter anderem in den Bereichen Immobilien, sozialer Wohnungsbau, Kultur, Sport und Start-ups aktiv, um nur einige zu nennen. Ja, Herr Graf Adelmann, ein Mann also, der eine Menge Erfahrung als Unternehmer in Berlin gesammelt hat, der eine Menge Erfahrung in Berlin gesammelt hat. Meine erste Frage also: Leben Sie denn ganz generell gerne in der Stadt?
Berlin ist sehr aufregend. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche Städte in einer Stadt, dass ich immer gerne in Berlin gelebt habe und auch lebe. Aber es ändert sich leicht. Das heißt, es wird anstrengender, in einer Stadt zu leben und als Unternehmer aktiv zu sein. Man muss sich praktisch immer mehr unterwerfen und gilt so als böser Unternehmer vom Gefühl her.
Ja, Berlin ist ja Deutschlands unattraktivster Standort, schreiben Sie auch. Der schlechte Ruf ist mittlerweile überall bekannt. Ich habe kaum eine Konversation über Berlin so im Alltag, wo eigentlich der Kontext kein negativer ist. Und jetzt hatten wir erst vor ein paar Tagen die Wahl, die wiederholt werden musste, weil die Wahl vom September nicht anerkannt wurde. Sowas passiert auch nur in Berlin. Wie gestaltet sich denn so der Alltag für Sie manchmal, Verkehr und Infrastruktur? Ich habe auch noch bis vor kurzem da gelebt, ich bin jetzt aber nach Leipzig gezogen. Ich habe am Anfang teilweise gedacht, es wäre fast schon eine dysfunktionale Stadt.
Wir haben selber auch Mitarbeiter, die tatsächlich nach Leipzig gezogen sind, weil es ein aufregender Standort sein soll. Kann ich nicht wirklich beurteilen. Berlin hat aber viel Potenzial. Das ist das Schöne. Also man muss auch mal die positiven Sachen sehen. Es gibt so viele spannende Menschen, so viele Ideen, die tatsächlich auch das Potenzial haben zur Verwirklichung. Und trotz Behörden und Verwaltung ist es immer noch aufregend, in Berlin zu sein. Aufregender finde ich als in Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart. Also hat Berlin natürlich auch immer noch eine Chance. Dennoch, tatsächlich ist es so, wenn man sich die Wahl anschaut, ist ein gutes Beispiel. Wir diskutieren jetzt schon wieder darüber, ob die gleiche Koalition weitermachen darf, obwohl 35% überhaupt nicht gewählt hat, 9% AfD und 9% kleine Stimmen. Das heißt, die Mehrheit in Berlin ist auf jeden Fall schon mal gegen jede Partei, die hier im Parlament Stimmrecht haben soll. Und dann stellt sich wer auch immer hin und sagt, jetzt dürfen die Stadträte noch 3 Jahre weitermachen, die Bezirksbürgermeister, Meisterinnen dürfen 3 Jahre weitermachen. Und das ist eine Ohrfeige gegen die Demokratie, insbesondere dann, wenn ja auch die Verantwortungsträger aus der Wiederholungswahl heute noch in Funktion sind. Oder auch dieses Gefühl, dass die Menschen in der Politik keine Verantwortung übernehmen wollen, das ist schon gravierend.
Ja, ich hätte das auch wieder ohne die alternativen Medien gar nicht mitbekommen, weil das gar nicht so groß an die große Glocke gehängt wurde, dass manche Positionen zwar gewählt wurden jetzt, aber trotzdem nicht ausgetauscht werden, wie, glaube ich, die Bezirksvorsteher. Also absolut skurril und grotesk, dass teilweise umsonst jetzt zur Wahl gegangen wurde, weil die Köpfe sich sowieso nicht austauschen lassen. Sie kritisieren ja auch ganz grundsätzlich Bürokratie, Quoten, Vorschriften, Genehmigungen in der Stadt. Aber das ist ja auch ein deutschlandweites Problem. Ich habe da ein interessantes Zitat von Ihnen aufgeschnappt, von George Bernard Shaw. Deutsche haben die Besessenheit, alles Gute so weit zu treiben, bis daraus eine böse Sache geworden ist. Und dann haben Sie diese tolle Anekdote mit drin von dem Fährbetreiber in Köpenick. Wollen Sie die nochmal so preisgeben?
Die Fähre ist ganz klassisch. Die Verträge sind ausgelaufen die Betriebserlaubnis nach einer bestimmten Zeit und dann musste man praktisch eine neue Betriebserlaubnis kriegen und dann hieß es eben, die körperlich Behinderten können nicht mehr auf die Fähre und deswegen müsste man eine Rampe bauen. Die Rampe ist aber nicht zulässig laut Straßenverkehrsamt und damit ist der Fährbetrieb eingestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Eine seit Jahrzehnten funktionierende Fähre für eine Mehrheit der Menschen wird praktisch komplett eingestellt, weil eine Minderheit nicht mehr rauf kann. Also man macht zugunsten, vernichtet zugunsten von Minderheiten in diesem konkreten Fall die Entfaltungsmöglichkeit der Mehrheit. Aber das sieht man in vielen Bereichen. Ich kann ein anderes Beispiel nennen. In den S-Bahn-Bögen in Berlin werden Nutzungsgenehmigungen derzeit davon abhängig gemacht, ob man eine Lärmschutzgutachten beigebracht hat. Das muss man sich mal überlegen. Lärmschutz in einem Gewerbegebiet unter einer S-Bahn, wozu? Und man würde ja als Unternehmer auch nichts sagen, wenn das relativ schnell geht. Und das Gravierende in dieser Stadt ist, dass sich die Verwaltung die exekutive Gewalt ja auch komplett abhebt gegenüber der Judikative. Wenn man die Friedrichstraße nimmt, ein Gericht sagt, es ist unzulässig, einen Fahrradweg draus zu machen, weil eben Straßenverkehrsgesetz vor Straßenverkehrsordnung geht. Und dann macht man einfach 3 Wochen später einen neuen Bescheid. Und mit dem Wissen, dass Judikative in Berlin ja auch nicht funktioniert, hier muss man Jahre warten, um die Entscheidung einer Exekutiven zu überprüfen. Das ist ein Missstand, der in Deutschland, aber insbesondere in Berlin vorherrscht.
Ja, nun haben Sie ja auch diese ganze verrückte Corona-Zeit ja fast schon chronologisch so dokumentiert in Ihrem Buch. Das fängt ja an im März 2020 und dann gibt es alle paar Monate so ein Update und einen neuen Artikel über die neuesten Irrsinnigkeiten, die Ihnen so als Unternehmer widerfahren sind. Sie haben die Corona-Zeit also nicht nur als Mensch und Privatperson, sondern auch als Unternehmer durchleiden müssen. Sie leiten ja eben gerade das DDR-Museum, in dem Sie sich gerade auch befinden, wo Sie gerade sitzen. Und Sie sagen jetzt unter anderem die Lockdown-Politik, die ja inzwischen auch komplett widerlegt ist und als völlig unsinnig eigentlich gilt, die hat auf Jahrzehnte negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft verursacht. Welche konkreten Erfahrungen haben Sie damit so gemacht? Weil das Thema ist ja auch ist immer noch heiß, so.
Na, es wird auch wieder totgeschwiegen. Also, wenn sich ein Lauterbach hinstellt und sagt, eigentlich alle haben wir Fehler gemacht und alles nicht so schlimm, aber vorher praktisch immer den Jumbo-Jet, den Abstürzenden verglichen hat, um zu erklären, warum man den Menschen Berufsfreiheit wegnimmt, ohne medizinische Evidenz. Da kann man nichts sagen. Im März, 14. März, weiß ich noch genau, gab es den Lockdown für unser Museum und auch für alle Clubs. Und da haben sich auch noch viele überlegt, okay, es ist Solidarität, da muss man erstmal zumachen. Aber 2021 dann noch oder Ende 2020 war die Akzeptanz einfach weg. Wenn man 3 Monate oder 4 Monate sogar den Impfpreis verhandelt mit der Pharma, auf der anderen Seite auch nicht nachts oder am Wochenende impft, weil dann die gewerkschaftlich zugesicherten Feierabend herrscht, das muss man sich mal vorstellen. Kann also nicht so prioritär gewesen sein. Das habe ich durchweg kritisiert. Auch natürlich ganz, ganz klassisch. Die Leute haben ja nichts gesagt in der Kultur. Wir haben hier 174 Clubs in Berlin. Die haben alle die Klappe gehalten, weil sie eben Geld bekommen haben. Obwohl es ja eigentlich Wahnsinn ist. Man beschneidet Menschen aus Safe Places, aus Kultur zum Austausch und zahlt dafür als Staat 20 Milliarden Euro, um den operativen Verlust praktisch auszugleichen. 20 Milliarden Euro. Davon kann man jeden Monat 5.000 Krankenhäuser bauen, wenn man es umrechnet. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sozial Schlimme dabei ist, dass natürlich dieser Cantillon-Effekt, den ich mal wieder sage, man druckt dann Geld, um das auszugleichen, also 400 Milliarden Euro Druckgeld, das dann aber dazu führt, dass viel Geld im Markt ist. Was passiert, wenn viel Geld im Markt ist? Die Werte von Autos, Immobilien und so weiter steigen. Dass die Reichen profitieren davon und die gesamte Gesellschaft muss es am Ende zurückzahlen. Und das über Generationen hinweg. Man hat Kinder nicht beschult. Und das ist schon fast, muss man fast sagen, kriminell, muss man eigentlich sagen. Unabhängig davon, was man vom Impfen hält und Virus und so weiter, ist es einfach rein objektiv spätestens Ende 2020 nicht mehr zu rechtfertigen gewesen.
Ja, finde ich interessant, weil Sie gerade auch die Kultur angesprochen haben. Es gab ja, glaube ich, so ein paar Initiativen auch. Also ich rede jetzt nicht von alles dicht machen und sowas, sondern es gab auch dieses ohne Kultur wird's still oder bleibt's still, glaube ich. Wie war das denn für Sie so? Man ist ja auch täglich im Austausch. Man wusste auch irgendwann so, es gibt so ein paar Sachen, die sagt man nicht offen, weil irgendwie gerät man dann ein bisschen ins Abseits. Aber gab es dann so zwischen Tür und Angel trotzdem manchmal diese Gespräche auch mit Kollegen so, hey, das ist doch Irrsinn, was hier gerade passiert. Das müsst ihr doch auch sehen. Und man hat sich dann eigentlich auch so neben den öffentlichen Stellungnahmen mehr anvertraut, was man eigentlich dachte, als man eben auf irgendwelche Presseflyer geschrieben hat.
Ich habe es immer gut mit der DDR verglichen. Da war es ja auch so. Man hat gesagt, es ist eigentlich alles ein Wahnsinn und hat seine Witze gemacht. Aber letztlich hat es jeder in seinem Privatleben dann im Rückzug ins Private sozusagen dann tatsächlich noch diskutieren wollen. Die Clubinhaber, mit denen ich gesprochen habe, selbst die pro Senat waren, haben immer gesagt, eigentlich ist es ein Wahnsinn, aber wir bekommen so viel Geld, wie wir noch nie bekommen haben vorher. Und deswegen hat eben niemand was gesagt. Aber es ist eine Katastrophe, und zwar eine nachhaltige Katastrophe, weil wir ja über 5 oder 10 Jahre denken müssen. Das heißt, wenn die ganzen Musiker beispielsweise, die Künstler, sich nicht zeigen können in Berlin, dann gehen die woanders hin. Und es gibt viele schöne Orte auf der Welt. Nehmen wir mal in Portugal beispielsweise, sind ja viele auch nach Portugal weggegangen. Das ist das Wetter auch noch schön zusätzlich. Und da muss man sich nicht rechtfertigen, wenn man eine Ausstellung in der Herzbergstraße macht, also in dem Gewerbegebiet, weil das Kunst und Kultur ist und deswegen dürfe man die Ausstellung nicht machen und so weiter. Das ist ein Kulturschaden, den wir über sehr, sehr lange Zeit gemacht haben. Und was hat der Senat dagegen gemacht? Er hat dann praktisch so am 3. Oktober einen Kulturtag eingeführt, wo man dann Preise verteilt hat als Ausgleich und noch ein bisschen Aktivität hat und die Preise wiederum nur denjenigen gegeben hat, die sich senatstreu verhalten haben. Und das ist ein Konflikt, den wir hier aufgebaut haben, der sich jetzt zeigen wird. Das sieht man jetzt an der neuen Wahl, aber der wird sich auch in den nächsten Jahren dramatisch zeigen in Berlin.
Warum immer wieder Berlin? Ich frage mich das tatsächlich, weil es kann ja auch nicht nur der Senat und die Politik sein und die Parteienpolitik, weil ich sage jetzt mal, diese Rot-Links-Grün-Koalition oder diese Parteienbeteiligung gibt es auch in anderen Bundesländern, wo auch nicht alles perfekt läuft, aber nirgends ist es so wie in Berlin. Liegt es an der schieren Größe auch der Stadt? Ist es auch tatsächlich schwer zu handeln? Ist es die Einwohnerzahl? Ist es Migration? Oder auch die Geschichte durch die Teilung, dass da verwaltungsmäßig viel immer noch im Argen liegt, haben Sie da mal Antworten gefunden für sich?
Ich glaube, wir haben halt in Berlin alles kumuliert auf einem engen Raum letztlich, trotz der fast 4 Millionen Einwohnern und der vielen Bezirke. Das Urproblem fängt damit an, dass wir die Welt nur noch in Gut und Böse aufteilen. Das heißt, das ist alles, was links oder rechts ist, ist für die einen oder anderen gut oder böse, so wie in der Religion. Und wie in jeder Kirche fängt man eben an zu sagen, oder das eigene System nicht mehr zu hinterfragen, sondern man teilt darauf, das sind die Bösen, das sind die Guten. Das sieht man, wenn die AfD gute Vorschläge macht, wird überhaupt gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil es von der AfD kommt. Und wenn die Linke den Vorschlag macht, dass man 1 Milliarde Euro für Sozialwohnungsbau machen muss, wird auch nicht mehr darüber nachgedacht, auf der konservativen Seite, obwohl es ein durchaus vernünftiger Vorschlag ist. Man muss hier natürlich in Berlin von 89.000 Sozialwohnungen 400.000 bauen, mit die sozial Schwachen und wirtschaftlich Schwachen, besser gesagt, eben auch eine Möglichkeit haben, sich wenigstens in ihrer Existenz zu sichern. Das ist also überhaupt kein schlechter Vorschlag. Und natürlich, wenn man wieder auf der rechten Seite schaut, muss man was tun, um Integrationsprobleme direkt anzusprechen und zu lösen. Also diese Aufteilung in Gut und Böse, das ist in Berlin besonders sichtbar und sehr dramatisch, weil dann auch keine Entscheidungen mehr mit der Vernunft in Verbindung gebracht werden. Und dann hat man eben keine Verantwortung in der Exekutive mehr. Also es traut sich überhaupt niemand mehr, Verantwortung zu übernehmen in den entscheidenden Verwaltungseinheiten. Und in der Verwaltung, wenn man sich da anschaut, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Ordnungsamt hatte 2021 101 Kranktage pro Mitarbeiter. Muss man sich mal vorstellen, ist überhaupt keiner mehr da, der irgendwas macht. Wenn man im Bauamt Pankow nachschaut und der Stadtplanung ist, dann sind die Leute da 5 Monate nicht da und sollen Verantwortung für Wohnungsbau übernehmen. Geht halt dann nicht. Also eine Kombination also aus der kirchlichen Politik, würde ich sagen, mit einer Verwaltung, die keine Verantwortung und auch keine Lust mehr hat, irgendwas zu tun.
101 Krankheitstage pro Jahr pro Mitarbeiter, das ist ja mehr als jeden dritten Tag fehlen oder tatsächlich krank sein oder krank machen. Das ist ja echt eine krasse Zahl. Bin gerade noch ein bisschen, fasziniert von der Zahl fast. Ja, Sie sprechen ja auch von, also schwach, langsam, ideenlos. Die Herrschaft der Mittelmäßigkeit ist auch der Buchtitel und gehen ja auch so darauf ein, dass es eben ein großes Problem mit diesen ganzen Berufspolitikern gibt, die eigentlich nur Pressesprecher der Stellungnahmungen sind, die bereits verlautbart werden müssen, aber gar nicht wissen, was sie da eigentlich fachlich irgendwie von sich geben, auch nie irgendwie in eine Diskussion gehen oder sich dann eben in einem Schlagabtausch zum Beispiel jetzt mit Ihnen, der da Gegenargumente liefern könnte, sich dem wirklich mal stellen würden. Also ich denke, das ist auch ein großes Problem. Sie hatten Parteipolitik und Wahlen angesprochen, wo man ja mittlerweile auch merkt, selbst wenn Mehrheiten zustande kommen, wenn man die Nichtwähler noch mit reinrechnet, stehen letztlich mittlerweile 30 oder 35% des Volkswillens wirklich hinter so einer Regierung. Also man sieht da ja auch irgendwie so, ja, es ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber so die letzten Atemzüge eines sterbenden Systems. Sie hatten schon diese Flüstergesellschaft der DDR angesprochen. Man hat ja wirklich das Gefühl, die Mehrheit steht ganz grundsätzlich nicht mehr so dahinter, dass dieses ganze parlamentarisch-demokratische System so funktioniert, wie es uns erzählt wird. Und ich bin da ja noch milder als Sie. Sie gehen ja noch härter ins Gericht mit Ihrem Schlusssatz zum Beispiel, der ja da heißt, dieses Land ist am Ende. Ja.
Ich glaube, wir haben zunächst einmal ein systemisches Problem. Also man kann über Föderalismus diskutieren, wenn man natürlich in 4 Jahren Landtagswahlen berücksichtigen muss und eigentlich kaum über 4 Jahre hinaus denkt, glaube ich, dass wir schon mal die Legislaturperioden auf 6 Jahre verlängern müssen. Vielleicht muss man auch den Rhythmus der Landtagswahlen ein bisschen gleichstellen, damit man auch als Politiker die Zeit hat, nach einer Einarbeitungszeit Umsetzungen durchzuführen, die dann auch für die Gesellschaft langfristige Folgen haben. Und nicht immer zu schauen, Berlin zum Beispiel, da haben wir jetzt inzwischen 56% der Wählerschaft, die eben von staatlichen Mitteln bezuschusst werden. Schwierig. So, und das andere Problem ist natürlich, sind die Parteien selbst. Also wenn wir lange brauchen, um kompetente, auch gute Menschen nach oben zu bringen, ist es schwierig. Und wenn wir anfangen, nehmen wir mal die Philosophen, die dann plötzlich Mathematik machen. Also ich persönlich habe ja auch Stärken und Schwächen wie jeder Mensch und Neigungen. Und wenn man was besonders gut kann, dann geht man eigentlich und macht den Beruf. Aber wenn ich als Mathematikerin Gesundheitssenatorin sein darf, als Philosoph Wirtschaft machen darf und als Kunsthistoriker erklären will, wie Finanzen funktionieren, dann ist es ein krankes System. Und wenn wir von 39 Bundesministern und Senatoren 26 habe, die völlig fachfremd eingesetzt sind, was sollen dann kommen? Dann kommt nämlich nichts, nur noch Stillstand. Und das ist ein echtes Problem, fängt mit der Parteienlandschaft an und sieht man dann eben in den Regierungspositionen. Und da hilft es halt auch nicht, den Staat zu vergrößern, indem man neue Behörden schafft, neue Gebäude baut, mehr Staatssekretäre einstellt und mehr Geld druckt. Und deswegen sage ich, Deutschland ist am Ende. Wenn das so weitergeht, ist es leider die einzig logische Konklusion.
Ja, mir fällt da, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, es ist Dostojewski, hat gesagt, die Toleranz wird einen Punkt erreichen, an dem die Toleranz wird einen Punkt erreichen, an dem sich die Schlauen nicht mehr trauen, die Dummen zu kritisieren, aus Angst davor, sie zu verletzen. Und diese absolute Inkompetenz in der Politik, was übrigens auch im Ausland der Fall ist, also das ist ein grundsätzliches Phänomen, ist auf jeden Fall immer evidenter. Das ist auf jeden Fall krass. Ich dachte auch gerade spontan noch an diesen aufgeblähten Bundestag. Ich glaube, wir haben nach China das größte Parlament der Welt, wo ich nicht weiß, wer da alles eine Funktion haben soll und jeden Tag mit ganz viel Elan an die Arbeit geht und irgendwas für mich Steuerzahler irgendwie tatsächlich bewegt und reißt. Viel zu viele Parteien, viel zu viele Köpfe, die da sitzen, viel zu viele Ausschüsse. Und dann hat jeder immer noch 5 Staatssekretäre. Unglaublich, kann nichts bei rumkommen.
Na,
Also ist.
das kommen Fantasien warum. Also wir haben 739 Bundestagsabgeordnete, das ist das zweitgrößte Parlament der Welt, das ist richtig. Auf der anderen Seite haben wir über 300 Listenplätze vergeben. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man nicht direkt, also nicht wirklich demokratisch die Leute in die Position setzt und macht Ausschüsse. Das ist in Frankreich aber auch nicht anders. Das ist auch praktisch unregierbar, wenn man 69 Rentensysteme hat und die verändern will. Man muss ja sich in der Zukunft überlegen, was passiert denn? Wir haben ja auf der einen Seite natürlich geografische Heimatbereiche, wenn man so will. Auf der anderen Seite kann man ja in 12 Stunden überall auf der Welt sein. Man kann heute auch wegziehen mit wenig Aufwand, Kommunikation beibehalten. Das heißt, die Welt wird globaler, wird zusammenwachsen und sie wird natürlich auch jetzt, wenn man nur Deutschland sieht oder nur Europa, auch sich dem Wettbewerb aussetzen müssen anderer Staaten. Wenn man sich in Afrika anschaut, da kann ich in der Wüste Online-Banking machen. Das ist in Deutschland, in Bayern teilweise immer noch so, dass ich kein Netz finde. Und das ist die Katastrophe, die wir in unserem Land haben. Und dann kommt eben die Europäische Union, und ich gebe ein anderes Beispiel, und erfindet irgendwelche neuen Vorschriften. Und dann wundert man sich, warum BioNTech, nehmen wir mal das Beispiel, seine Labore nach in die UK zieht. Warum? Weil man eben in Deutschland sich der EU unterwirft und die neue Vorschriften für Diagnostik entwickelt, wo die 1780 Labore, die es ja zum Beispiel in Deutschland allein betrifft, wo die Leute praktisch auch die kleinen Labore plötzlich Audits machen müssen bei ihren Lieferanten. Man stellt sich vor, ein kleines Labor, innovativ und tolle Leute, und die müssen sich jetzt bei Roche beispielsweise anrufen und prüfen da unangekündigt, wie sich die Materialien und die Verbrauchsmittel hergestellt werden, wer unser Lieferant ist und so weiter. Funktioniert ja nicht. Das heißt, es bilden sich Leute völlig fremd von der Realität ein. Sie könnten Regeln schaffen, und das würde praktisch von den sozusagen als neuer Klerus müssten die Bürger sich dessen unterwerfen. Und das wird nicht funktionieren. Die Menschen werden dann einfach was anderes machen. Und das ist ein soziales und gesellschaftliches Problem, wenn nämlich die durch die letzten 10 Jahre Reichtum angesammelt haben, und das ist ein echtes Problem, ihre Vermögen einfach nur noch behalten und nicht mehr einsetzen, weil sie denken, sie sind der gesellschaftliche Feind oder auch sonst keine Risiken mehr eingehen wollen in einem Konstrukt, das eben nicht gerecht ist. Und ein letzter Satz: Wir hätten ja auch kein Problem gegen ungerechte Entscheidungen, wenn sie denn überhaupt gefällt werden würden. Aber wenn wir in Deutschland oder in Berlin beispielsweise 1,5 Jahre brauchen, um Eilverfahren zu beenden, im Verwaltungsgericht 5 Jahre Prozessdauer haben, in Italien sind es teilweise 9 Jahre, die man braucht, um irgendeine Entscheidung eines Gerichts zu bekommen, ah, das dann brauche ich auch nicht machen. Das ist die Lustlosigkeit des Unternehmers.
Da braucht man ja über 70, fast schon gar nicht mehr anfangen zu klagen. So fällt mir gerade fällt mir gerade ein.
Ja.
Ja, ich merke das auch. Sie haben ja dann auch, es ist natürlich ein Buch, in dem viel kritisiert wird, aber Sie haben ja dann auch wirklich so diese Vision, dass viel passieren wird mit dieser Globalisierung und die Menschen irgendwann den Weg des geringsten Widerstands gehen und eben sagen, es wird wirklich zur Abwanderung kommen. Bei Unternehmen ist es schon der Fall, aber auch, dass Individuen tatsächlich sagen, ich habe es woanders besser. Ich habe hier zum Beispiel aufgeschnappt, also zum einen mal fand ich die Statistik extrem geil. Deutschland hat die höchsten Strompreise der Welt. Nein, Bermuda ist das einzige Land der Welt mit höheren Strompreisen. Also noch ein interessanter Fun Fact. Und dass eben alle großen Produktionsunternehmen mittlerweile über eine Abwanderung zum Beispiel nach Indien oder die USA nachdenken, wo man noch niedrigere Energiepreise hat und eine gewisse politische infrastrukturelle Verlässlichkeit. Was ich auch krass fand, dass man dann Indien mittlerweile als attraktiveren Standort als Deutschland eben auch was die Infrastruktur und sowas angeht, eben anführen muss. Da kommen ja ganz viele Sachen dazu. Nur noch mal zwei Zahlen. Die Strompreise, schreiben Sie, haben sich seit 2021 verdoppelt und die Gaspreise vervier-einhalbfacht. Das ist natürlich, ja, das merken wir auch alle. Man führt ja auch ab und zu mal Konversationen mit Freunden und Familienmitgliedern und das ist definitiv mittlerweile auch angekommen und kommt nicht erst verzögert irgendwann mal in einem halben Jahr oder Jahr an. Und ja, dann haben Sie eben machen Sie diese zwei Optionen am Ende auf. Das finde ich thematisch auch sehr interessant. Zum einen gibt es die Möglichkeit, diesem System irgendwie so den Rücken zu kehren, in so eine Art Metaverse auszuwandern, wo man dann nur noch so digital als Avatar vor sich hinlebt. Sagen aber natürlich auch, ist die Frage, wie attraktiv die Vorstellung wirklich ist, wenn man nichts mehr haptisch anfassen kann, nichts mehr fühlen und das dann auch nur über irgendwelche Signale funktioniert oder das vielleicht auch noch ersetzt wird, aber will man da wirklich hin in so eine transhumanistische Dystopie? Oder eben das andere Extrem wäre mittlerweile auch wieder vorstellbar, man geht zurück in so eine Amish-Land-Welt ohne Fahrzeuge, Strom und Internet. Deswegen ist meine Frage noch, so gibt es noch irgendwas dazwischen? Was macht Sie denn noch hoffnungsvoll, auch in Anbetracht des ganzen Buches so?
Naja, die Krise ist halt nicht heftig genug. Das heißt, wir merken, es wird halt immer wieder, jedenfalls aktuell Zeit geschaffen durch Gelddruck oder irgendwelche Subventionen. Das merken die Leute irgendwie nicht. So wie der Hummer wahrscheinlich im Kochtopf, irgendwann, uns geht es zu gut und dann plötzlich sind wir tot und wir haben gar nicht gemerkt, warum. Natürlich gibt es andere Varianten, aber nicht in Deutschland. Das muss man sich auch klar sagen. Wenn junge Menschen, nehmen wir mal auch Migrationsthemen, also wenn junge Menschen in Berlin oder in Deutschland sind und sich entfalten wollen und Zugang zu Kapital brauchen und das nur noch durch Subventionsmittel funktioniert oder Unterwürfigkeit, dann werden die sich die Leute woanders Jobs suchen. Und das geht ja in vielen Bereichen so. Wir haben ja auch in der Wissenschaft, nehmen wir mal die Wissenschaft als gutes Beispiel, immer die Tendenz auszubilden und dann gibt es Zeitarbeitsverträge, also auch keine Perspektiven, langfristige Perspektiven für gute Wissenschaftler. Die werden nach 2 bis 4 Jahren ihre Zeitarbeitsverträge verlieren und werden dann ins Ausland abwandern. Und das ist halt, was man in Deutschland gerade fördert. Und das ist eine Spirale, die wir hier haben, dass es einfach, wenn man nicht den Zugang hat zu Geld und Zugang hat zu Entfaltungsmöglichkeiten, sondern sich den Behörden unterwerfen muss und auf der anderen Seite, die Geld haben, eben auch angefeindet werden, dann wird es in der Zukunft eben wenig Innovation geben, es wird in der Zukunft wenig Industrie geben und Unternehmen, die hier langfristig planen.
Ist der Titel noch als abschließende Frage, Herrschaft der Mittelmäßigkeit auch so ein bisschen so zu verstehen als Appell, dass man auch ein bisschen mehr, ja, out of the box denken sollte und wir nicht immer alles so direkt abwiegeln, was Sie auch vorher sagten, ja, das ist mir zu rechts und das ist mir auch schon wieder zu links, dann bleibt eigentlich immer nur so der Durchschnitt und der Durchschnitt ist langweilig.
Der Kompromissdurchschnitt ist langweilig. Also wenn wir es wirklich mal schauen und schaffen, abseits der politischen Religion zu schauen, was ist vernünftig, was ist in 10 Jahren und 15 Jahren wichtig, was habe ich als strategische Maßnahmen konkret geplant und die dann gnadenlos umsetzen. Das fängt mit einer längeren Legislaturperiode an, aber es sind auch unbequeme Themen, die man umsetzen muss. Und Vorschläge gibt es ja genug, auch gute Vorschläge, wie wir die gesellschaftlichen Probleme lösen. Und die muss man einfach tatsächlich umsetzen und nicht nur das geringste Widerstand, das geringste Übel wählen. Und das meine ich mit schwach langsam. Langsam, weil das System langsam geworden ist, schwach, weil es einfach überhaupt nichts Durchschlagendes mehr gibt, keine starken Leute mehr in den politischen Entscheidungspositionen. Und letztlich Mittelmäßigkeit, das ist die Folge daraus. Wenn ich 20 Jahre mittelmäßig bin, dann gibt es halt, das ist leider so, andere, die uns überholen werden.
Herr Graf Adelmann, ich danke Ihnen für den Eindruck und das kurze Gespräch über Ihr neues Buch Schwach, langsam, ideenlos und wünsche Ihnen erstmal auf dem Weg alles Gute.
Vielen Dank.
Ja, liebes Publikum, das war also der Talk zu Schwach, langsam, ideenlos von Quirin Graf Adelmann, den wir gerade gehört haben. Erschienen ist das Ganze übrigens im Eulenspiegel Verlag und für wen das Interesse sich jetzt noch mehr gesteigert hat, der findet natürlich auch im Beschreibungstext einen Link, wo er das Buch bestellen kann. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hier bei Achtung Buch oder im Homeoffice oder bei Barcode oder was auch immer. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ciao.